Ja, hallo, guten Morgen. Das ist mein erster Live-Vortrag im Netz. Ich hoffe, ihr werdet mir nachsehen, wenn ich ein wenig durcheinander komme. Ich bin Ilu, manche sagen auch André Seidel zu mir, und ich möchte euch in den nächsten Minuten etwas darüber erzählen, was JavaScript auf MS-DOS zu suchen hat. Die Folien selber, die ich euch gleich zeigen werde, die laufen hier in meinem Projekt auf einem DOS-Rechner, der bei mir unterm Tisch steht. Und die würde ich jetzt mal starten. Na. Genau. Und es wird vermutlich diverses schiefgehen. Also, der Titel von meinem Vortrag ist Dodges, wie auch immer das auszusprechen ist. Ich bin mir da mit mir selber nicht einig. Creative Coding mit JavaScript auf MS-DOS. Dieses süße kleine Hundchen da ist das Maskottchen, was ich für mein Projekt ausgesucht habe. Und ja, werfen wir mal einen Blick auf die Agenda. Ganz kurz ein paar Worte dazu, wer ich bin und wie ist es zu der ganzen Sache gekommen. Dann will ich ein paar Worte dazu verlieren, was ist eigentlich Creative Coding, was ist Processing, das Wort wird hier noch ein paar Mal fallen. Dann will ich euch das System kurz vorstellen. Dann schauen wir uns erstmal die Entwicklungsumgebung und den Editor an. Dann will ich euch was über die Features erzählen, die das System so hat. Gibt noch mal eine kurze Zusammenfassung am Ende und dann können wir eine Frage- und Antwort-Session drüben in dem anderen Big Blue Button-Raum machen. Und ich kann auch noch mal ein paar Beispiele zeigen, was man mit dem System alles so machen kann, außer Vorträge damit programmieren, was ziemlich aufwendig ist. So. Ja, wer bin ich und was ist meine Motivation, so einen Quatsch zu machen? Ich bin Standard-Nerd irgendwo in den 40ern. Ich habe mein Leben lang Computer gespielt. Ich sammle alte Computer und Konsolen. Und vor einigen Jahren habe ich mit Creative Coding angefangen, in meinen seltenen Phasen, wo ich kreativ bin. Im echten Leben meine Brötchen verdiene ich damit, Software auf Mikrocontrollern zu entwickeln. Ja. Was ist meine Motivation gewesen? Ich wollte schon immer irgendwie auf einem Retro-Computer ein Spiel entwickeln. Hatte ich erst irgendwie einen Blick auf den C64 geworfen, hatte mir dann Entwicklungsumgebung besorgt und alles. Und das war mir dann alles irgendwie zu eng und zu aufwendig, mich in die Hardware einzuarbeiten und so. Und so bin ich auf die Idee gekommen, ach, versuch doch einfach mal ein Spiel für DOS zu entwickeln. Da hat man ein bisschen mehr Speicher, man hat wohl definierte Programmierschnittstellen. Außerdem hast du mit MS-DOS nicht so wirklich was gemacht bisher in deinem Leben. Dann habe ich mich so ein bisschen umgeguckt, habe recherchiert, was gibt es für Compiler, was gibt es für Entwicklungsumgebungen. Und nachdem ich da so eine Übersicht hatte und loslegen wollte, ja, bin ich auf ein Problem gestoßen, mit dem ich vorher nicht gerechnet habe. Ich brauche nämlich eine Spielidee. Und ich war zu dem Zeitpunkt extrem unkreativ, was Spielideen anging. Ich hatte überhaupt keine Idee, was für ein Spiel es werden soll, Plattformer, irgendwas. Und habe mir gedacht, okay, die zündende Idee kommt irgendwann noch. Du machst dir jetzt erstmal ein Programmierframework, womit du theoretisch in der Lage wärst, ein Spiel zu programmieren. Bin also losgelaufen, habe mir Bibliotheken zusammengesucht habe so ein paar grafische Gehversuche gemacht. Und während ich das gemacht habe, bin ich im Zuge eines anderen Projektes auf einen JavaScript-Interpreter gestoßen, der auch auf Mikrocontrollern läuft. Der ist also schön klein, der verbraucht wenig Speicher. Und ja, weil ich jetzt gerade immer noch keine Spielidee hatte, habe ich gedacht, naja gut, dann versuch doch mal diesen JavaScript-Interpreter, ob du den unter MS-DOS ans Laufen kriegst. Ja, und dann ist das Ganze die letzten anderthalb Jahre so ein bisschen eskaliert. Und deswegen sitze ich jetzt heute hier und erzähle euch was. Gut, kommen wir mal zur nächsten Folie. Was ist eigentlich dieses Creative Coding? Das ist ein Überbegriff für alles, wo man den Vorgang des Programmierens als Gestaltungsmittel nutzt. Also nicht, um eine bestimmte Funktion zu erfüllen, wie irgendwelche Daten zu erfassen oder irgendetwas zu steuern, sondern man will irgendwie Computerkunst erzeugen, man will interaktive Installationen erzeugen, man will Programme, die audiovisuelles Feedback geben, erzeugen. Da wird auch sehr viel mit mathematischen Funktionen rumgemacht, also Fraktale oder sowas, das zählt da alles noch mit rein. Und ich benutze Processing jetzt schon seit einigen Jahren, um Daten zu visualisieren. Hier ist mal ein kurzer Auszug aus der Vorstellung auf der Projektwebseite. Es ist also eine integrierte Entwicklungsumgebung, wo Leute, die sich mit elektronischer Kunst oder Medien beschäftigen, in der Lage sind, ohne Programmierkenntnisse visuelle Darstellungen zu erzeugen. So. Und Processing selber basiert auf Java ist auch wirklich einsteigerfreundlich zu benutzen. Und jetzt hat es Leute gegeben, die haben sich gedacht, naja, Java, man macht doch heute alles im Web. Wie wäre es denn, wenn man Processing auf JavaScript portiert? Das ist dann passiert. Das ist, glaube ich, sogar zweimal passiert. Aber das Projekt, was ich besser kenne, das ist P5.js. Das ist eine JavaScript-Bibliothek, die mehr oder weniger Source-Code-kompatibel zu Processing ist. Die haben auch eine eigene Projektwebseite. Da habe ich auch mal kurz den Einführungstext kopiert. Der hat sich, glaube ich, auch mittlerweile geändert. Die haben bei sich auf der Webseite eben einen Download-Link. Die haben einen Online-Editor, wo man seine Sketche auch online reinschreiben kann. Und die haben eine ausführliche Programmierreferenz, wo man eben nachschlagen kann, was mit dem System alles möglich ist und wie das geht. So. Wie sieht es jetzt bei Processing, also der Originalversion, die auf Java basiert, eigentlich aus? Man hat ein Fenster, in das man seinen Quelltext schreiben kann. Man hat ein paar Menüs, wo ein paar Hilfsfunktionen angeboten werden. Und Quelltexte unter Processing heißen Sketche. So. Und wenn man seinen Sketch da reingeschrieben hat, dann drückt man auf den Play-Button, dann geht ein zweites Fenster auf. Und die generierte Grafik oder eine Animation oder was auch immer man gerade gebaut hat, wird dann angezeigt. Je nachdem, was man da programmiert hat, kann der Nutzer dann mit Tastatur und Maus damit interagieren. Und wenn man nochmal was dran ändern will, dann schließt man dieses zweite Fenster, ändert was am Quellcode und startet das Ganze wieder neu. Das ist also relativ schnell kann man da Ergebnisse erzielen in diesem Wechselspiel zwischen Programmieren und schnell ausprobieren. Und das hier ist mal ein Screenshot von einem Sketch, der bei Processing in den Beispielen mit dabei ist. Da werden mehrere Sinuswellen übereinander gelegt und mit so transparenten Punkten gezeichnet. So. Wenn man das Ganze jetzt mit Dodges machen will, dann hat man einen Texteditor, da schreibt man den Quellcode rein und dann drückt man auf F4 und jetzt müssen wir kurz auf den automatischen Folienwechsel warten. Jetzt sollte er gleich kommen. Und dann sieht man den Sketch ablaufen. Genau, hier das Ganze dann auch mit Animation. Das ist also der Original-Sketch, wie er bei Processing oder P5.js mitgeliefert wurde. Den habe ich auf meinen DOS-Rechner rüber kopiert, habe eine Zeile geändert, um die P5.js-Kompatibilitätsschicht zu aktivieren. Und dann läuft ein P5.js-Sketch, so wie er original mal geschrieben wurde, läuft dann unter MS-DOS. Ja. Zur Entwicklungsumgebung, den Editor haben wir gerade schon gesehen. Der hat rudimentäres Syntax-Highlighting. Da habe ich mir nicht besonders viel Mühe gegeben. Das heißt, das ist nicht so wie in einem modernen Editor, dass das da alles kontextsensitiv und so weiter funktioniert. Das ist ein einfacher Textvergleich und dann wird das eingefärbt. Aber das macht das Arbeiten schon ein bisschen angenehmer. Es gibt die üblichen Navigationsfunktionen, also Cursor rauf, Cursor runter, Bild rauf, Bild runter. Man kann mit Kontrollcursor rechts, links von Wort zu Wort springen. Also alles das, was ich halt auch auf modernen Editoren gerne benutze, habe ich versucht, in diesen Texteditor mit einzubauen. Es gibt seit ungefähr einem halben Jahr gibt es auch Copy und Paste. Das heißt, man kann im Texteditor einfach mit der Shift-Taste, wenn man die festhält, und den Pfeiltasten den Text markieren, kann ihn ausschneiden, kopieren, woanders wieder einfügen. Das Einrücken von dem Text funktioniert ja halbautomatisch. Da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten, aber es wäre auch langweilig, wenn schon alles fertig wäre. Neben dem reinen Editor gibt es auch eine Hilfsfunktion. Ich weiß nicht, ob man das bei euch so gut sehen kann. Der Cursor ist jetzt direkt unter dem ersten Funktionsaufruf in der ersten Zeile. Wenn man jetzt auf Shift F1 drückt, dann geht eine Kurzreferenz auf und die versucht, kontextsensitiv die Stelle zu finden, wo der Cursor gewesen ist. Wenn man nur F1 drückt, dann geht die Hilfe in der Übersichtsseite auf und dann muss man sich dadurch navigieren. So, weil diese Kurzreferenz vermutlich nicht ausreichend ist, gibt es auch nochmal dann für moderne Rechner eine komplette Referenz der Programmiersprache in HTML-Form. Da kann man sich also bequem durchklicken. Beschreibungen, was die Funktionen tun, was die Parameter erwartet werden und was dann an Ergebnissen zurückkommt, wenn es welche gibt. Keine Entwicklungsumgebung ist komplett, ohne dass man in der Lage ist, irgendwie die Programme auch zu debuggen, wenn Fehler aufgetreten sind. In dem Fall hier gibt es keinen Online-Debugger, wo man schrittweise sich durch das Programm durchsteppen kann. Aber es gibt ein Log-File, was automatisch geschrieben wird, wenn das Programm startet. Man kann sich im Editor dieses Log-File angucken, kann es löschen, bevor man den nächsten Lauf startet. Und dann kann man in seinem Programm an den Stellen, wo man das Gefühl hat, dass man mehr wissen möchte, kann man Print-Statements einfügen und kann sich die Ergebnisse dann am Ende vom Programm im Log-File angucken. Und weil das manchmal nicht reicht, weil man manchmal wirklich während das Programm läuft noch Log-Ausgaben sehen möchte, gibt es noch eine weitere Möglichkeit. Man kann nämlich sich die Log-Daten auch an einen zweiten Rechner schicken. Das geht dann über ein IPX-Netzwerk, was ja damals mit Novel und Novel Netware auf den DOS-Rechnern weit verbreitet war. Wer schon mal Doom im Netz gespielt hat, weiß, was IPX ist. Das ist jetzt hier relativ unspektakulär von den Screenshots her, aber wenn zwei Rechner laufen, dann kann auf dem einen Rechner der Sketch laufen, den man ausprobieren möchte, und auf dem anderen Rechner läuft ein spezieller Sketch als Log-Viewer. Die zwei finden sich dann automatisch im Netz und alle Log-Ausgaben werden nicht nur in die Datei geschrieben, sondern werden auch an diesen zweiten Rechner geschickt und scrollen dann dadurch. Das ist ganz nett zum Ausprobieren und um Fehler zu finden. So, was kann man mit dieser Programmiersprache jetzt eigentlich alles machen? 2D-Grafiken, also die ganzen 2D-Primitive, die man so kennt, sind alle da. Man kann Linien zeichnen von unterschiedlicher Strichstärke. Man kann Vierecke zeichnen, die können gefüllt sein, müssen aber nicht gefüllt sein. Also man kann nur die Umrandung zeichnen. Kreise, Ellipsen, gilt das Gleiche, gefüllt, nicht gefüllt, unterschiedliche Strichstärken. Man kann Kreisbögen zeichnen. Und wenn das nicht reicht, dann hat man die Möglichkeit, Polygone zu zeichnen, wo man dann einfach eine Liste von Koordinaten übergibt und dann zeichnet das System auch gefüllte Polygone. Genau, das sind die 2D-Grafikfunktionen, die so angeboten werden. Es ist auch möglich, Bilder zu laden und anzuzeigen. Da werden diverse Bildformate unterstützt. So. Farben, ganz wichtig. Es gibt ein 32-Bit-Farbmodell, das heißt, man kann 8-Bit pro Farbkomponente angeben. Und dann gibt es noch einen Transparenzkanal, mit dem man die Deckkraft der Farbe angeben kann. Das heißt, wir sind bei ungefähr 16 Millionen Farben, die sich darstellen lassen. Es gibt Hilfsfunktionen, mit denen man statt RGB-Farben auch HSB-Farben erzeugen kann. Die werden dann intern umgerechnet. Und wenn man P5.js benutzt, dann wird das komplette Farbmodell von P5.js unterstützt. Die unterstützen neben RGB und HSB auch noch HSL. Wem das nicht sagt, macht nichts. Ist einfach eine unterschiedliche Art und Weise, Farben zu beschreiben. So. Ja, Typografie, auch ganz wichtig. Man kann Schriftsätze laden, es werden GRX-Schriftsätze unterstützt. GRX ist eine Grafikbibliothek, die auch auf MS-DOS existiert. Diese Bibliothek kommt netterweise mit einem ganzen Stapel an Schriftsätzen, die unter einer freien Lizenz stehen. Das heißt, die werden mitgeliefert. Zusätzlich gibt es noch ein ganzes Bündel an Schriftsätzen aus dem Linux-Font-Projekt. Die werden auch mitgeliefert, die stehen auch unter einer freien Lizenz. Und derzeit kann man leider nur von links nach rechts Text rendern. Das will ich auch noch ändern, sodass man auch noch von rechts nach links oder von oben nach unten oder unten nach oben Text rendern kann. Eine freie Rotation muss ich mal schauen, ob ich das noch mache, aber zumindest die 4 Bildschirmrichtungen, das will ich noch umsetzen, irgendwann in der Zukunft. So, ja, Dateien. Es gibt Funktionen, mit denen man auf Dateien zugreifen kann. Also das übliche Lesen oder Schreiben von Dateien, entweder als Text oder zeichenweise. Man kann Dateien erzeugen, umbenennen, löschen, man kann sich Verzeichnislistings holen, man kann sich auch Informationen über die Datei holen, also sowas wie Schreibrechte oder Dateigröße oder sowas. Das heißt, theoretisch mit den angebotenen Funktionen könnte man sich sogar eine Dateiverwaltung programmieren, eine grafische. Und in der nächsten Version, an der ich jetzt gerade am Arbeiten bin, für die es allerdings noch kein Release-Datum gibt, wird Unterstützung für ZIP-Archive dazukommen. Das heißt, man kann Archive erzeugen oder auch entpacken. Aber man kann auch alle Dateien, die man so während der Laufzeit eines Sketches benutzen möchte, also wie Schriftsätze, Bilder oder ähnliches, direkt aus einem ZIP-File laden. Das geht sogar so weit, dass das Skript, was ablaufen soll, auch aus einem ZIP-File geladen werden kann. Was dazu führt, dass man, wenn man alles in einer ZIP-Datei zusammenpackt, ja, Skripte mehr oder weniger in einer Datei ausliefern oder verteilen kann, weil in dem ZIP-File ist dann alles drin, was das Skript braucht. Man sagt Dodges, es soll die Datei aus diesem ZIP-File starten und alles Weitere wird dann von da nachgeladen. Genau, und es gibt noch die Möglichkeit, externe Programme aufzurufen. Die laufen dann im Hintergrund und man könnte dann theoretisch auch die Ausgaben von irgendwelchen externen Programmen weiterverwerten. Das hat sogar ein Nutzer mal gemacht, für den habe ich das damals eingebaut. So. Kommen wir zu einem Feature, was in der letzten Version dazu gekommen ist. Dodges ist jetzt in der Lage, per TCP/IP zu kommunizieren. Ich habe eine TCP/IP-Implementation, die heißt WOT32, gefunden, die unter MS-DOS funktionsfähig ist. Die habe ich in das System eingebaut. Man kann jetzt also Netzwerkverbindungen nach außen aufmachen. Man kann aber auch selber als Server agieren. Es wird normale DHCP-Adresszuweisung wird unterstützt. Man kann aber auch statische Adressen vergeben. DNS-Zugriff ist möglich. Ich habe in JavaScript einen simplen HTTP-Client implementiert, mit dem man dann Daten von Webservern abrufen kann. Und ich habe mal spaßenshalber als Beispielprojekt einen Webserver in JavaScript gebaut, der dann unter MS-DOS auf Dodges läuft und Webseiten ausliefert. Ist jetzt nicht der schnellste und ich würde ihn auch vielleicht nicht unbedingt ohne Firewall ins Internet stöpseln, aber er funktioniert. Das Beispiel, was wir hier im Hintergrund sehen, das wird live aktualisiert. Es gibt eine Webseite, die nennt sich N2YO. Da kann man Positionsinformationen von Satelliten abfragen. Und das hat ein ganz normales HTTP-API, wie man es so kennt von Web-Services. Und während die Folie hier angezeigt wird, fragt die jetzt alle paar Sekunden auf dieser Webseite die Position der internationalen Raumstation ab und zeichnet uns die hier auf dem Bildschirm. Und ja, während ich euch jetzt hier gerade was über HTTP und TCP erzähle, sieht man, dass sich die IIS mit wahnsinniger Geschwindigkeit auf Südamerika zubewegt. Und wenn wir das jetzt hier noch eine Weile laufen lassen würden, dann würde sie vermutlich auch einmal die Runde um die Erde machen. Das will ich euch aber jetzt nicht zumuten, da stundenlang zuzugucken. Deswegen kommen wir jetzt mal zum nächsten Feature. Jetzt hoffen wir mal, dass die Capture-Karte damit klarkommt. Tut sie. Diese PC-Erweiterungskarte wird vermutlich jeder kennen, der um 1999, 2000 rum mal auf einem PC Spiele gespielt hat. Das ist eine 3DFX Voodoo 1. Genau genommen ist das eine Diamond Monster 3D. Und das war eine 3D-Beschleunigerkarte, die zur Jahrtausendwende ja, der Renner war. Also die musste man im PC haben eigentlich, wenn man 3D-Spiele gemocht hat. Dieses Logo kennt vermutlich auch noch jeder. Von 3DFX, das kam jedes Mal auf dem Bildschirm, wenn man so ein 3D-Spiel gestartet hat, was die Voodoo-Karte unterstützt hat. 3DFX, die Firma, gibt es ja leider nicht mehr. Die sind ja von NVIDIA aufgekauft worden. Und die waren so ziemlich der Vorreiter, wenn es damals um 3D-Beschleunigerkarten auf dem PC ging. Bevor die Voodoo-Karten auf dem Markt waren, war es üblicherweise so, dass die 3D-Grafik komplett von der CPU berechnet wurde. Und die Spieleentwickler mussten sich dann immer entscheiden, ob sie jetzt mehr Leistung in das Spielgeschehen investieren und eine schlechtere Grafik haben oder mehr Leistung in die Grafik und dafür ein vielleicht nicht ganz so kompliziertes Spielgeschehen. Und das hat sich halt radikal geändert mit der Einführung von diesen 3D-Beschleunigerkarten. Die Voodoo-Karten sind Zusatzkarten, das heißt, die hat man zu seiner existierenden Grafikkarte in den PC gesteckt. In dem PC unter mir stecken jetzt also zwei Grafikkarten und derzeit hat die Voodoo-Grafikkarte die Kontrolle. Weil nämlich Dodges bringt die komplette Programmierschnittstelle für Voodoo-Grafikkarten mit. Das nannte sich damals Glide, diese Schnittstelle. Die ist komplett in JavaScript verfügbar. Dazu zählen eben auch so Sachen wie Texturladen und Anzeigen, Framebuffer-Zugriffe für 2D-Grafiken, die man über die 3D-Grafik drüberlegen möchte. Man kann Texturen zur Laufzeit erzeugen, also nicht nur von der Festplatte laden. Und es wird die komplette Schnittstelle, die damals für die Voodoo 1-Karten angeboten wurde, die wird auch von Dodges in JavaScript angeboten. Es ist aber nicht nur auf Voodoo 1-Karten beschränkt. Es gibt einen Treibermechanismus, mit dem man einen Treiber für die jeweils passende Grafikkarte auswählen kann. Das heißt, es wird die komplette Produktpalette von Voodoo-Karten, die damals von 3DFX auf den Markt gebracht wurden, unterstützt. Und ich habe es auch auf allen Karten getestet, beziehungsweise die zwei mit dem Sternchen dran, da hat es ein Bekannter auf Twitter für mich getestet. Die beiden habe ich nämlich leider noch nicht. Ja, das Ergebnis sehen wir auf dem Bildschirm. Also was hier gerade passiert, ist alles in JavaScript programmiert und läuft live auf diesem Rechner ab. Das ist mal ein Beispiel für dynamisch generierte Texturen. Das ist so mit mein Lieblingsfeature und das hat mich auch am meisten Zeit gekostet, das zu entwickeln. So, wie geht's weiter? Genau. Hier haben wir nochmal eine Feature-Übersicht über das System. Also Dodges läuft auf MS-DOS, die ganzen DOS-basierten Windows-Derivate, Windows 95, 98 ME. Aktuell hier auf dem Rechner läuft es unter FreeDOS und es läuft auch in DOSBox und allen möglichen abgeleiteten Versionen von DOSBox. DR-DOS und sowas habe ich nicht getestet, weil das habe ich nicht. Designed ist es so ein bisschen für Pentium-Systeme und schneller. Also ein Pentium 100 oder schneller sollte es schon mindestens sein, wenn man komplexere Dinge tun will. Es startet aber theoretisch auch auf einem 386er ohne Fließkomma-Einheit. Also Fließkomma-Emulation ist aktiv. Das heißt, es muss keine Hardware-FPU vorhanden sein. Neben der eigenen Programmierschnittstelle, mit der man auf die Grafik und sonstigen Funktionen zugreifen kann, gibt es noch eine Kompatibilitätsschicht, mit der man P5JS-Sketche mehr oder weniger unverändert ausführen kann. Es gibt ein RGB-Color-Modell oder Farbmodell. Alpha-Kanal wird unterstützt, also man kann mit Transparenzen arbeiten. Und HSB, HSL-Farben stehen auch über Hilfsfunktionen zur Verfügung. Neben den üblichen 2D-Grafik-Primitiven, also Punkte, Linien, Vierecke, Ellipsen, Kreisbögen, gibt es noch die Möglichkeit, Polygone zu zeichnen. Es gibt eine einfache Textdarstellungs-Engine, die Schriften nachladen und auf dem Bildschirm zeichnen kann in unterschiedlichen Farben. Koordinatentransformation wird auch unterstützt, also das Rotieren und Verschieben von Objekten. Allerdings funktioniert das nur im P5JS-Kompatibilitätsmodus. Das funktioniert nicht mit dem nativen, mit der nativen Schnittstelle. Es gibt diverse Bildformate, die man laden und auch speichern kann. Also Bitmap, PCX, PNG kennt vermutlich die meisten, weil es das modernste Format ist. Man kann also auch direkt, wenn man Grafiken erzeugt hat, die auf die Festplatte speichern und so weiter verwenden. Den kompletten Audioteil habe ich in den Folien jetzt mal ausgeklammert, weil meine Capture Card zwar Videos in den PC bekommt, aber mit Audio habe ich Probleme. Das muss ich nochmal untersuchen. Man kann also WAV- und VOG-Files, also Samples kann man laden, kann die abspielen. Man kann MIDI-Dateien laden und abspielen. Und es gibt rudimentäre Funktionen, mit denen man auch Audiodaten von der Soundkarte aufzeichnen kann. Und zum Beispiel ja, für reaktive Sketche, die auf Audio-Input reagieren sollen, verwenden kann. Dodges unterstützt fast alles, was Soundblaster-kompatibel ist, was ja damals mehr oder weniger der Standard gewesen ist, was Soundkarten anging. Und ansonsten gibt es noch ein paar andere Karten, die auch noch unterstützt werden. Es ist möglich, auf die parallele und die serielle Schnittstelle des PCs zuzugreifen, also Druckersteuerung aus Dodges, überhaupt kein Problem. Man kann sich auch ein einfaches Terminal-Programm selber programmieren. Das ist alles möglich. Wie eben schon erwähnt, die komplette Produktpalette von 3DFX Voodoo-Karten wird unterstützt. Es gibt TCP- und IPX-Netzwerke, die unterstützt werden. Das Einzige, was man halt braucht, ist ein sogenannter Packet-Driver für MS-DOS, für die Netzwerkkarte, die man verbaut hat. Es gibt eine Minimal-Implementation von einem HTTP-Client und auch von einem HTTP-Server in JavaScript, mit denen man Netzzugriffe anbieten oder durchführen kann. Es gibt die Möglichkeit, über IPX-Netzwerke Remote-Debugging zu betreiben oder Remote-Logging. Als Eingabegeräte werden Maus, Tastatur und inzwischen auch Joysticks unterstützt. Das heißt, wenn man an der Soundkarte am Joystick-Port einen Joystick stecken hat, dann kann man den auch abfragen. Auch schon erwähnt, Dateisystemzugriffe sind möglich und ZIP-Dateien können gelesen und geschrieben werden. Und das ganze System basiert auf DJGPP. Das ist ein 32-Bit-Compiler für MS-DOS, der auf der GNU Compiler Collection basiert. Das heißt, damit wird das ganze System übersetzt. MuGIS ist die JavaScript-Laufzeitumgebung, auf der das Ganze basiert. Allegro ist eine Bibliothek, die ist normalerweise zur Spieleentwicklung gedacht. Die stellt die ganzen Hardware-Zugriffe zur Verfügung für Audio und Video. P5.js, da habe ich mich bei der Schnittstelle bedient und habe das auf mein System portiert. Die Zcom ist eine Bibliothek, mit der man serielle Schnittstellen ansprechen kann. WOT32 ist eine Bibliothek, mit der man TCP-Netzwerke ansprechen kann. Und Glide3 ist, wie gesagt, die Programmierschnittstelle für die Voodoo-Karten. Damit bin ich dann jetzt auch schon am Ende. Bisschen schneller als geplant. Falls jemand Interesse hat, das Projekt ist auf GitHub verfügbar im Quelltext und es gibt fertige Binaries, die man auf DOS-Rechnern oder in der DOS-Box ausprobieren kann. Wenn es noch Fragen gibt, sehen wir uns gleich in der Fragerunde. Ansonsten würde ich jetzt noch, beziehungsweise das können wir auch drüben in der Fragerunde machen, ich würde noch mal so ein paar Beispiele bringen, was man mit dem System so an Grafiken erzeugen kann, was man damit machen kann. Dann würde ich sagen, wechseln wir rüber in den Frageraum. Bis gleich.